Und damit herzlich willkommen. Guten Tag. Hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Also diesmal auch wieder vier Bücher, ein Oberthema. Und das Oberthema heute ist soziale Herkunft und Chancengleichheit. Also was passiert mit uns, wenn wir da aufwachsen oder vielleicht da aufwachsen? Und wir beginnen mit dem neuesten Buch der italienischen Erfolgsautorin Elena Ferrante. Es heißt »Das lügenhafte Leben der Erwachsenen«. Herr Wegner, die bekannte neapolitanische Sage der Autorin, die spielt ja im Arbeiterviertel. Und diesmal sind wir plötzlich zu Gast bei einer wohlhabenden Akademikerfamilie, lernen dort die 13-jährige Giovanna kennen. Was ist das für ein Mädchen?
Das ist eine strebsame Schülerin, kommt prima mit ihren Eltern klar, Mittelschichtsfamilie, etwas oberhalb Neapel am Hang, also wie sie sagen, nicht arme Leutsviertel, wuselig, buntscheckig, dicht, laut, vulgär, sondern das ist so ganz, ganz abgedimmt und zivilisiert. Und beide Eltern sind Lehrer, eher links, liberales Milieu. Mhm. Und das sind die Umstände, unter denen sie eine bis dahin völlig unauffällige Kindheit, frühe Jugend verbringt. Wir lernen sie kennen. Der Roman setzt ein, dass sie 13 Jahre.
Und dann will sie jemanden kennenlernen, und zwar die Tante. Und das ist so eine Tante, die gibt's nicht jetzt in jeder Familie, aber ab und zu dann doch. Man weiß, irgendwo ist die, aber über die wird nicht so gerne geredet. Was ist das für eine Tante und warum wird über die nicht geredet?
Also so eine Tante habe ich nicht. Und da habe ich Glück. Meines Wissens, also in der, ich will nicht sagen gesamten Weltliteratur, aber mir ist in meinen extensiven Lektüren selten eine Tante untergekommen, die so ungefällig scharfkantig und eigentlich untantenhaft gewesen wäre. Der Roman setzt ja ein mit einem Hammersatz, der da lautet: 2 Jahre bevor mein Vater von zu Hause wegging, sagte er zu meiner Mutter, ich sei sehr hässlich. Das ist ein harter Einstieg, und der Vater wird dann später dieses Statement relativieren, indem er sagt, oder zumindest versucht er es zu relativieren, indem er sagt, naja, er meinte eigentlich, es gäbe eine Ähnlichkeit zu dieser nie erwähnten Tante, die eigentlich verhasst, geächtet ist, die so ein bisschen dieses andere Neapel verkörpert, repräsentiert. Und das erregt naturgemäß die Neugierde dieses 13-jährigen Mädchens namens Giovanna. Die will jetzt unbedingt diese Tante kennenlernen und kommt darüber in dieses andere Neapel, das der Vater nie erwähnt hat, über das zu Hause nie gesprochen wurde und das die Eltern eigentlich versuchten zu verdrängen. Dem öffnete sich.
Und wie erlebt dann Giovanna dieses neue, für sie neue Neapel? Wie ist dieses Aufeinandertreffen?
Voller begeisterter Verstörung eigentlich. Ja. Also es ist wirklich die volle Wucht der Ambivalenz. Nie in ihrem Leben hat sie eine so vulgäre, offenherzige, mitreißende, auch manipulative Person wie diese Tante erlebt. Mhm. Die ist also völlig ungehemmt, impulsiv und versucht nun dergestalt auf sie einzuwirken, dass sie sagt, also pass auf, dein Vater, deine Mutter, dieses ganze Bürgerliche, das ist im Grunde Fassade, schau mal hinter die Kulissen und du wirst sehen, was es mit alledem wirklich auf sich hat.
Also und ich nehme mal an, das macht einiges mit der Familie.
Das macht einiges mit der Familie. Sie wird tatsächlich hellhörig und hellsichtig und bemerkt nach und nach, dass vieles, was sie für bare Münze genommen hat, also ganz anders ist, als es schien. Mhm. Sie blickt tatsächlich hinter die Kulissen und der Titel des Romanes deutet es an. Also sie wird gewahr, dass das Leben der Erwachsenen ein lügenhaftes ist und dass sie mit Haut und Haar und Leib und Seele irgendwie tragischerweise dort hinein kompromittiert ist.
Aber jetzt ist es natürlich wieder Neapel. Was ist in diesem Buch neu? Also mit was wird der Leser wirklich überrascht?
Also das Tolle an dem Buch ist, es ist ein sehr vertrautes Setting. Mhm. Das Tolle an dem Buch ist aber auch, es ist ganz anders. Es ist ganz anders, weil wir eine ganz andere Schicht kennen, eine ganz andere gesellschaftliche Konfiguration, wenn man so will. Diese Familie, das sind ganz andere Rahmen und Startbedingungen für dieses Mädchen in der neapolitanischen Saga. Hatten wir 2 Mädchen aus der Arbeiterklasse. Da war im Grunde der ganze Überlebenskampf. Ja, das war drastisch, das war hart, das war richtig darwinistisch. Und hier, das ist so ein bürgerliches Milieu. Und ein Milieu allerdings, das eben die eigene Herkunft gewissermaßen verleugnet, verdrängt hat. Und das bricht jetzt hier auf. Die neapolitanische Sage, das war eine Frauenfreundschaftsgeschichte, 2 Freundinnen, beste Freundinnen, die über 6 Jahrzehnte, 60 Jahre geschildert wurden. Und dieser Roman hier, immerhin 420, 150 Seiten, das sind 3 Jahre aus dem Leben dieser Giovanna. Also das ist ein sehr viel kleinerer Ausschnitt, aber die Dichte ist sehr viel höher. Die Auflösung ist sehr viel höher und ist eine Episode, die uns aus der Sage auch schon vertraut ist, aber sie wird hier ganz anders gespielt und ganz anders ausgefluchtet.
Also wahrscheinlich definitives Muss für die Fans und für die anderen, die Sage vielleicht nicht so interessant fanden, ein neuer Einstieg.
Es ist ein Wiedereinstieg. Eine italienische Zeitung schrieb, das ist wie eine Heimkehr, diesen Roman zu lesen. Das ist es in der Tat. Es ist, ich finde es sehr breit und sehr universal in der Ansprache.
Und kommen wir jetzt zu einem Debütroman und das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Dieser Debütroman wurde schon ausgezeichnet, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde, und zwar mit dem Jürgen-Pronto-Preis im Juli 2020. Das Buch heißt Streulicht, kommt von Dennis Ode. Frau Wunderer, in dem Roman kehrt die junge Ich-Erzählerin an den Ort zurück, an dem sie aufgewachsen ist. Kurze Erklärung, was ist das für ein Ort, was ist das für eine Vergangenheit, in der zurückgekehrt wird?
Das ist ein ganz besonderer Ort, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. Mhm. Besonders deshalb, er liegt am Rande einer westdeutschen Großstadt, nur durch eine Werksbrücke über den Fluss getrennt von einem Industriepark. Mhm. Und dieser Industriepark prägt diese Landschaft. Das sind ganz eigentümliche Vorgänge, die man da als Leserin mitbekommt, wenn man jetzt nicht aus der Gegend kommt, so wie ich. Also im Winter fällt zum Beispiel Industrieschnee, der dann an den Ortsgrenzen aufhört, oder über Nacht legt sich irgendwie Salz auf die Dächer der Autos, wo die dann Gutscheine bekommen, damit sie das wieder reinigen können. Oder es gibt die ganze Zeit irgendwie Proben für einen Chemieunfall. Also es tönen immer wieder Sirenen durch den Ort und von der Kläranlage kommt immer so ein Rauschen zurück. Mhm. Also dieser Ort ist sehr stark geprägt von dieser Schwerindustrie dort. Und sie kommt da also zurück in die enge Wohnung ihres Vaters, der dort noch lebt. Alles ist verklebt von Rauch. Aus allen Schränken drängen irgendwie Hausratsgegenstände, weil der Vater einfach nichts wegwerfen kann. Okay. Und dort ist sie jetzt anlässlich der Hochzeit ihrer Jugendfreunde und beginnt sich zu erinnern an die Erfahrungen, die sie an diesem Ort und in dieser Wohnung, in dieser Familie gemacht hat.
Und wie erinnert sie sich? Wie ist also diese Reflexion über die Vergangenheit, der Blick zurück?
Also der Knipphals hat das sehr schön in seiner Besprechung für die Taz gesagt, dass es im Grunde mit einer Desillusioniertheit jenseits von Wut beschrieben wird. Mhm. Also es ist mit einer großen Ernsthaftigkeit und mit einem sehr genauen Blick schaut sie sich an, welche Erfahrungen der Diskriminierung, der Ausgrenzung, der Fremdheit, des Nichtgenügens sie da immer wieder gemacht hat. Sie erinnert sich an ihre Erfahrungen in der Schule, wo sie immer wieder durch alle Raster gefallen ist als Tochter eines Arbeiters und einer Türkin. Sie erinnert sich aber auch, das sind wunderbare Porträts von einem Vater, der irgendwie immer getrunken hat und eben nichts wegwerfen konnte, von der Mutter, die zwar mal die Flucht versucht hat und sie bei ihrem Vater gelassen hat, aber dann doch wieder zurückgekehrt ist aufgrund der Zwänge. Und vor allem nimmt sie sehr genau in den Blick die feinen Unterschiede zwischen ihr und ihren Freunden Pika und Sophia. Und es sind zwar die feinen Unterschiede, die dann aber am Ende einen sehr großen Unterschied machen, wenn es darum geht, welche Möglichkeiten und Chancen man bekommt.
Bleiben wir da mal ganz kurz, weil es geht ja heute auch um Chancengleichheit. Was sind denn das für Unterschiede? Weil es wird ja gerne, gerade bei uns in Deutschland, gerne von dieser Chancengleichheit gesprochen. Wie erlebt das die Erzählerin?
Also im Grunde rechnet die Erzählerin mit diesem Versprechen ab, sie entlarvt es als hohl und zeigt eben an dieser Lebensgeschichte von dieser Erzählerin wird deutlich, dass es eben soziale Herkunft unmittelbar daran verknüpft ist, was Bildung bedeutet. Also Bildung als Aufstieg ist das Versprechen, das man hat, und gleichzeitig greift das aber nicht. Und ich glaube, dass sie das eben immer wieder erfahren hat dadurch, dass es keine Wahrnehmung davon gibt. Es gab immer wieder blinde Flecken, tote Winkel, so dass sie oft auch das Gefühl hatte, an ihrer eigenen Wahrnehmung davon zweifeln zu müssen und sich sozusagen immer wieder als nicht genügend wahrgenommen zu haben und auch die Sprache nicht verstanden zu haben, die sprechen, und nicht wusste, wie sie in den Situationen zu agieren hatte. Da konnte sowas wie ein Mittagessen im Restaurant konnte schon zur Falle werden. Und dass gleichzeitig eben auch die Lehrerinnen und Lehrer dafür keine Sensibilität hatten, dass es wirklich systemische Ursachen hat. Und ihre Freunde zum Beispiel meinten, du siehst das immer nur so schwarz. Also haben das sozusagen auch so getan, als ging es nur um eine Frage der Perspektive, als darum, was hier wirklich greift, nämlich eben eine Diskriminierung, die oft gar nicht bewusst ist, aber in dieses System eingeschrieben ist. Und da gibt es ja auch viele Studien. Und ich glaube, es ist gerade jetzt unglaublich wichtig, während Corona da nochmal genau hinzugucken, wo eben durch die Schließungen der Schulen und der Kitas sich diese Ungleichheit, glaube ich, auch nochmal stark verstärkt hat. Und dass man da niemanden zurückfallen lässt, noch mehr, als es ohnehin schon geschieht.
Mit welchen Gedanken werden die Leserinnen und Leser nach der Lektüre zurückgelassen?
Also ich persönlich war unglaublich glücklich über diese Entdeckung von diesem Roman, weil ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Stimme, aber auch in ihren literarischen Mitteln bestechend. Gleichzeitig war ich sehr nachdenklich, weil ich auch nochmal über meine eigenen Privilegien nachgedacht habe, dass vieles, was mir selbstverständlich war, eben gar nicht so selbstverständlich ist. Also es ist so, als hätte Dennis Oede mir so Streichhölzer in die Augen gesteckt und jetzt muss ich offenen Auges nochmal viel genauer hingucken. Man ist irgendwie auch stellvertretend wütend über die Erfahrungen, die sie macht, die Erzählerin. Und gleichzeitig ist es eine Art von leisem Optimismus, weil am Ende ist es wie so eine Art Aufbegehren, wo die Erzählerin vielleicht das erste Mal sich löst von diesen Rollenerwartungen und Zuschreibungen, denen sie ständig begegnet und ins Offene geht. Und auch wenn ich nicht glaube, dass das eben die letzten Verletzungen waren, die sie erfahren hat und es die Verletzungen nicht ungeschehen macht, ist es eine Art von Selbstbewusstsein und Freiheit, die sich da das erste Mal artikuliert.
Nachdem wir uns im Thema soziale Herkunft jetzt zweimal über Romane genähert haben, kommt jetzt der obligatorische Wissenschaftsbrocken auf uns zu. Danielle Allen mit Politische Gleichheit. Herr Hölzing, im Vorwort schreibt Danielle Allen, Leser zum Nachdenken über einen so hochabstrakten Begriff wie politische Gleichheit aufzufordern, ist ein bisschen so, als würde man eine Lehrveranstaltung um 8 Uhr morgens ansetzen. So sorgt man dafür, dass diejenigen, die kommen, nicht bloß die Einleitung lesen, sondern auf etwas Ernsthaftes gefasst sein. Das klingt wie eine Drohung. Was verhandelt das Buch?
Das Buch verhandelt tatsächlich einen abstrakten Begriff natürlich mit politischer Gleichheit. Das ist nun mal auch das Geschäft der politischen Philosophie, sich mit abstrakten Begriffen, Konzepten auseinanderzusetzen, die zu analysieren, was sie bedeuten. Und das ist erstmal ihre Zielrichtung, die politische Gleichheit zu analysieren als Begriff der politischen Philosophie, den sie für wichtig hält. Ein Begriff, von dem sie auch denkt, dass er in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten ist, weil wir in der Vorherrschaft des Liberalismus, des liberalen politischen Denkens, vor allem auf die Freiheit gesetzt haben als unseren zentralen Begriff, unser zentrales Ideal. Und sie möchte dagegen die politische Gleichheit wieder in den Mittelpunkt unseres Denkens rücken.
Dagegen ist ganz gut, weil ich habe mich eingelesen, jahrzehntelang galt dieser Harvard-Gelehrte Joe Rawls als eigentlich Maß aller Dinge. Und der hat dann gesagt, Ungleichheit ist dann vertretbar, wenn auch die am schlechtesten Gestellten von ihr bestmöglich profitieren. Okay, welche Position nimmt jetzt Danielle Allen an?
Für Danielle Allen ist das zu abstrakt gedacht.
Okay.
Sie möchte nämlich mit ihrem Buch wieder konkreter werden. Sie hält dem liberalen politischen Denken vor, dass es zu abstrakt denkt, dass es im Prinzip ein Denken ist, das sagt, wir geben allen Leuten die gleichen Freiheitsrechte. Und dann lassen wir die Leute sozusagen aufeinander los, lassen die Gesellschaft agieren. Und dann kommt es zu großen Ungleichheiten. Und dann tun wir durch steuerliche Umverteilung diese Ungleichheiten irgendwie versuchen auszugleichen. Wir gucken gar nicht danach, wo die Leute sozial herkommen. Da ist sozusagen der Anschluss auch zu unserem Thema, welche ethnische Herkunft sie haben, welches Geschlecht sie haben. Sondern wir behandeln die Individuen sozusagen abstrakt als freie Individuen und gucken nicht genauer nach, wie die sozusagen sozial situiert sind. Und wenn wir über den Begriff der politischen Gleichheit kommen, sagt sie, dann müssen wir stärker danach gucken, in welcher Hinsicht diese Leute in unterschiedlichen sozialen Merkmalen ausgeschlossen werden, auch schon bevor sozusagen wir das gesellschaftliche Spiel losgehen lassen, sind unsere Institutionen sozusagen selektiv, bekommen Frauen ein schlechteres Einkommen von Anfang an, werden Menschen mit anderer Hautfarbe diskriminiert und aus bestimmten Arbeitsfeldern, aus bestimmten Institutionen, Karrieremöglichkeiten ausgeschlossen und nicht erst nachträglich sozusagen, wie Rawls das dann vorschlägt, mit steuerlicher Umverteilung dagegen steuern, sondern sozusagen vorgängig schon für Gleichheit sorgen. Das ist im Prinzip die Idee, die dieses Buch antreibt.
Ja, das ist ja, da ist ja ordentlich was los. Und ja, es ist auf relativ wenig Seiten, muss man sagen, was los. Weil 240 Seiten, glaube ich, hat ja das Buch. Wie schafft denn die Frau das in so vergleichsweise kurzer Zeit rüberzubringen?
Ja, sie ist tatsächlich sehr, sehr kondensiert, sehr luzide, begrifflich sehr, sehr klar und versucht das eben sozusagen in kondensierter Form zusammenzufassen, ihr Programm, und immer wieder das nur sozusagen an einzelnen Beispielen, die sie antippt, klar zu machen, was sie meint. Da wird jetzt nicht sozusagen endlos Zahlenmaterial ausgearbeitet oder empirische Beispiele gebracht, sondern es geht tatsächlich erstmal um die allgemeine philosophische Argumentation für politische Gleichheit, für mehr Augenmerk auf politische Gleichheit. Und das wird immer nur an so einzelnen Beispielen, damit man merkt, worum es ihr geht, deutlich gemacht.
Einigen wir uns also auf schmalen, gehaltvollen wissenschaftlichen Brocken?
Ja, schmal, aber gehaltvoll, würde ich auch sagen, ja.
Und damit sind wir diesmal schon beim Seitensprung angekommen. Wenn Sie neu dabei sind, ich erkläre es immer wieder gerne. Also das vierte Buch, das wir hier im Suhrkamp Espresso besprechen, ist ein Buch, das zwar auch gut ist, aber halt nicht bei Suhrkamp erschienen. Frau Wunderer, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Also ich habe den Debütroman von Olivia Wenzel mitgebracht, der bei Fischer erschienen ist, 1000 Serpentinen Angst. Und darin erzählt eine junge, schwarze, queer Frau von ihrem Aufwachsen in der DDR und von ihren Erfahrungen, die sie eben in Deutschland macht, von den Diskriminierungen, denen sie ausgesetzt ist, vom Rassismus, aber auch von den Privilegien, die sie durchaus erfährt. Sie tut das in einer Vielfalt an literarischen Formen, in Szenen, in Bildbeschreibungen, in einer dialogischen Form. Und denkt dabei eben auch nach über ihre Familie, die Mutter Punkerin in der DDR, der Vater aus Angola, die Großmutter linientreu, die eine Rolle der Ersatzmutter eingenommen hat und den verstorbenen Bruder. Und das Ganze ist mit Wut und Wucht und Humor geschrieben und jeder sollte es lesen.
Und sehr dicht, klingt auf jeden Fall sehr, sehr
unglaublich dicht und unglaublich wahrhaftig.
Toll. Vielen Dank für diesen Tipp. Und das war's schon wieder für dieses Mal Suhrkamp Espresso. Wir bedanken uns mit der entsprechenden Höflichkeit und vielleicht nächstes Mal sehen Sie uns wieder. Würde uns freuen. Tschüss.